Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Heute starten wir einen neuen Themenblock, nämlich den Themenblock Schatzkarten. Dazu besprechen wir heute das Hörspiel Captain Blitz, das Gespenst in der Kommode. Das Besondere an diesem Hörspiel ist, dass unsere Protagonisten diesmal die Schatzkarte erstmal zusammensuchen und zusammensetzen müssen, bevor es überhaupt auf Schatzsuche gehen kann. Hallo Marc.
Hallo Heike. Das Hörspiel ist Band 14 von Captain Blitz aus dem Jahr 1984. Es gibt kein Buch. Dauert etwa 40 Minuten. Den Handlungszeitraum würden wir auf ein paar Tage eingrenzen. Es ist nicht ganz genau beschrieben. Ich würde sogar sagen, dass die eigentliche Handlung, wenn also Captain Blitz und seine Freunde vom Schloss erfahren, innerhalb von 2 Kalendertagen, wahrscheinlich sogar innerhalb von ungefähr 24 Stunden passieren. Auf dem Titelbild sehen wir die 4 Kinder mit angstgeweiteten Augen in einem dunklen Raum. Fenster sind auf, Gardinen wehen herein. Es sieht gespenstig aus. Es ist wohl die Geisterstunde. Man sieht eine Kommode und aus der Kommode kommt ein Bettlaken in der Form eines Gespenstes, wie man es aus Kinderserien kennt. Das ist eine Szene, die gibt es so im Hörspiel. Die Kinder übernachten irgendwann einmal im Schloss. Allerdings gibt es 2 Dinge hier nicht. Das ist künstlerische Freiheit. Die Kommode, um die es im Hörspiel geht, steht nicht in dem Raum, in dem die Kinder übernachten, sondern unten. Und ein Gespenst kommt auch nie raus. Aber es gibt doch ziemlich gruselige Geräusche im Laufe des Hörspiels. Im Klappentext wird der Aufhänger erklärt, dass Captain Blitz und seine Freunde nämlich mitbekommen, dass ein Antiquitätenhändler sehr wertvoll aussehende alte Stühle einfach zersägt. Und das finden sie äußerst auffällig. Der zweite Teil vom Klappentext ist dann in Frageform gestellt. Und es werden die beiden wichtigen Informationen dem Hörer beigebracht. Was hat es mit der Kommode auf sich? Was hat es mit dem Plan auf sich? Aber es ist im Text nicht ersichtlich, ob Kommode und Plan jetzt was miteinander zu tun haben. Fand ich ganz gut gemacht. Wie alle Captain Blitz Folgen hat auch diese einen Auszug aus dem kleinen Kriminallexikon. Hier ist das Thema Unterschlagung. Es wird zuerst eine kleine Definition gegeben. Wer im Besitz einer Sache ist, von der er nicht Eigentümer ist, die aber dem Eigentümer nicht zurückgibt, begeht Unterschlagung. Es wird kurz noch auf den Straftatbestand der Untreue eingegangen, wenn man also eine Sache anvertraut bekommen hat und besonders großes Vertrauen in einen gesetzt wird. Es werden Beispiele angegeben, in dem Fall betrügerische Buchhalter, entweder indem ein Buchhalter beispielsweise einfach Gehälter an Leute überweist, die gar nicht da arbeiten und sich das Geld selbst unter den Nagel reißt, oder das Ausstellen von Scheinrechnungen, die dann auch bezahlt werden und der Buchhalter kriegt das Geld. Letzteren Fall sieht man heutzutage auch noch häufiger in dem ein oder anderen Fernsehkrimi. Im Kriminallexikon wird auch kurz auf den Berufsstand Antiquitätenhändler eingegangen, der ja hier im Hörspiel eine Rolle spielt. Darauf wollen wir dann aber später eingehen. Die Geschichte startet in der Pizzeria.
Paco macht sich mal wieder nützlich. Er räumt Gläser aus einem Schrank aus. In dem Moment kommt Matti rein, der offenbar einen sehr arbeitsreichen Vormittag hinter sich hat. Er lässt sich völlig geschafft auf den Stuhl fallen und will von Arbeit nichts wissen, falls Paco also beabsichtigt haben sollte, ihn zum Spülen zu requirieren. Das kann er sich schon mal gleich abschminken. Das ist jetzt aber auch gar nicht Pacos Plan. Er will diesen Schrank nur ausräumen, weil demnächst neue Möbel für die Pizzeria geliefert werden. Und sein Vater hat ihm versprochen, diesen alten Gläserschrank kann er gerne haben. Und Paco beabsichtigt, dieses Gläserschränkchen als Geheimschrank für den Treff zu stiften. Also dieses Geheimversteck, in dem sich Captain Blitz und seine Freunde immer treffen. Irgendwo im Hinterhof als Anbau zur Bergmannschen Werkstatt oder so. Je nach Folge variiert es ja auch, wie geheim dieser Treff ist. In der einen Folge werden irgendwelche Leute, die sie da empfangen wollen, erstmal mit verbundenen Augen kreuz und quer durch die Siedlung geführt, damit sie auch ja nicht wissen, wo dieser Treff sich befindet. In der nächsten Folge laden sie irgendeinen entfernten Bekannten einfach mal für mittags dahin ein. Der Schrank ist jedenfalls einwandfrei abschließbar und eignet sich daher Paco zufolge besonders gut als Geheimschrank. Ich kann mir das Ding ja immer noch nicht so genau vorstellen. Bei einem Gläserschränkchen denke ich ja an eine Vitrine oder zumindest an Glastüren, was diesen Schrank für mich als Geheimschrank ja dann disqualifizieren würde. Abschließend hin oder her, wenn ich durch die Glasscheibe sehe, was drin ist, ist es mit dem Geheimnis ja nicht mehr so weit her. Vielleicht ist es aber auch ein Vollholzschrank, ich weiß es nicht. Matti jedenfalls hat eine ganz andere Idee. Er ist nämlich gerade um die Ecke am Antiquitätengeschäft vorbeigelaufen und hat gesehen, was da im Schaufenster für Preise aufgerufen werden. Und er meint, dieser Schrank sieht doch auch total alt aus, ist bestimmt eine wertvolle Antiquität. Wenn wir den hier in diesem Geschäft verscherbeln, können wir ja das Geschäft unseres Lebens machen. Allerdings muss er dazu noch ein bisschen aufgemöbelt werden. Offenbar wurde er öfters mal überstrichen und diese ganzen Farbschichten müssen abgeschmirgelt werden. Zu diesem Zweck transportieren Matti und Paco dieses Schränkchen jetzt in Captain Blitz Werkstatt und der geht ihnen auch zur Hand mit einer Schleifmaschine, die er anscheinend seinem kleinen Bruder nicht überlassen wollte. Und dadurch, dass er jetzt sich an der Aufmöbelung des Schranks beteiligt hat, erwartet er, wenn die beiden das Geschäft ihres Lebens gemacht haben, dann auch noch eine kleine Beteiligung.
Matti und Paco tragen, vermute ich mal, das Schränkchen dann also zum Antiquitäten Kaiser. Der ist nicht allzu weit vom Püttplatz entfernt in der Brunnerstraße. Das Geschäft ist geöffnet, im Laden selbst ist aber niemand. Aber die Kinder hören Geräusche, wahrscheinlich aus der angrenzenden Werkstatt, und gehen dort hinein, da ist der Kaiser. Und sie sehen, wie der Antiquitätenhändler einen wertvoll aussehenden Stuhl zersägt. Der Mann erschrickt, wenn da plötzlich zwei Pimpfer einfach so in seiner Werkstatt stehen. Aber Matti ist in Werbelaune. Er hält eine richtige Rede, preist das Schränkchen an. Es wäre total antik und Nussbaumholz und ganz toll, ob der Kaiser es denn nicht kaufen will. Der ist allerdings nicht ganz so begeistert von dem Möbelstück, das ihm da so unverhofft angeboten wird. Aber er lässt sich gnädigst dazu herab, den Kindern 10 Mark zu geben, wenn sie das Schränkchen denn unbedingt da lassen wollen. Und wenn sie nochmal so etwas hätten, und da leuchten, so habe ich mir das dann vorgestellt, die Augen der beiden auf, aber der Kaiser setzt ihm gleich einen Dämpfer auf. Denn wenn sie nochmal so ein tolles Schränkchen hätten oder ein anderes Möbelstück, dann sollen sie es doch gleich zum Sperrmüll bringen. Und damit schmeißt er die Kinder raus. Jetzt haben sie also 10 Mark bekommen und eine ganze Menge Arbeit reingesteckt. Das Geschäft ihres Lebens ist es mit Sicherheit nicht geworden, aber es wird noch einmal, sodass wir als Hörer es auch wirklich mitbekommen, darauf hingewiesen, dass der Antiquitätenhändler doch ganz wertvoll aussehende Stühle einfach so zersägt. Und das finden die beiden Jungs schon ziemlich auffällig.
Am nächsten Tag, nehme ich mal an, versammeln sich die Freunde wieder im Treff. Blitz kommt als letzter dazu und er hat auf dem Weg zum Treff einen Blick ins Schaufenster von Antiquitäten Kaiser geworfen und berichtet, dass das ehemalige Gläserschränkchen der Tempestas da ausgeschildert ist als Nussbaumwurzel mit einem Preis von 122 Mark. Entsprechend erwartet er jetzt auch eine üppige Beteiligung. Matti und Paco fallen allerdings aus allen Wolken und berichten ganz empört, sie hätten für den Schrank nur einen einzigen Zehner gekriegt, für sie beide. Das wäre doch eine Unverschämtheit und der Kaiser ist doch ein alter Betrüger. Die These von Anke, dass möglicherweise im Antiquitätengeschäft solche Gewinnmargen üblich sind, halte ich jetzt auch für ein bisschen gewagt. Also Einkauf für 10 Mark und dann weiterverkaufen für 122, das ist dann doch schon ein dickes Gewinnpolster. Und Matti und Paco merken auch ganz richtig an, dass ja aber irgendwie zwei verschiedene Behauptungen jetzt im Raum stehen. Als sie dem Kaiser gestern das Schränkchen angeboten haben, hat er ihnen nämlich ganz abwertend geantwortet, es wäre ja nur Tanne, so total minderwertiges, billiges Holz, davon wäre der ganze Markt überschwemmt. Aber auf seinem Preisschild steht jetzt Nussbaumwurzel. Also nicht nur Nussbaum, was offensichtlich schon höherwertig ist als Tanne, sondern auch noch Wurzelholz, was in der Regel höherpreisig gehandelt wird, weil es erstens mal gerne sehr lebhaft gemasert ist. Und auf der anderen Seite aber auch ein bisschen komplizierter zu verarbeiten, weil im Erdreich halt gerne mal Hindernisse umwachsen werden müssen, sodass die Wurzeln halt krumm und schief wachsen, gerne auch mal irgendwelche Steineinschlüsse haben und so weiter, was man bei der Verarbeitung natürlich beachten muss, sodass es das Ganze auch wieder etwas höherpreisig macht. Irgendwo steckt da auf jeden Fall ein Betrug in dem Geschäftsgebaren vom Kaiser. Also entweder hat er Matti und Paco angelogen, als er behauptet hat, es wäre nur Tanne und es eben somit unter Wert angekauft hat. Oder er betrügt jetzt seine Kunden, denen er das verkaufen will und es zu einem völlig überteuerten Preis anbietet. Dazu kommt dann, wie Matti und Paco jetzt nochmal betonen, ja auch noch, dass er diesen alten wertvollen Stuhl in seiner Werkstatt einfach so zersägt hat, was doch irgendwie auch merkwürdig ist. Und jetzt mittlerweile sieht auch Blitz ein, okay, irgendwas ist da nicht so ganz in Ordnung. Vielleicht können wir uns diesen Knaben mal ansehen. Möglicherweise gibt es ja einen neuen Fall für uns.
Das nehmen Blitz und seine Freundin Anke dann auch sofort in Angriff. Sie begeben sich zum Kaiser, haben sich vorab eine kleine Cover-Story überlegt. Sie wollen ihn einfach nur in ein Gespräch vermitteln, sich mal unverbindlich ein bisschen umschauen. Vielleicht können sie ja irgendetwas erfahren. Einen richtigen Ermittlungsplan haben sie nicht. Es ist mehr so eine erste In-Augenscheinnahme. Kaiser ist in seinem Laden. Die Kinder erzählen, sie hätten eine alte Kiste aus dem 17. Jahrhundert. Ob Kaiser die denn auch restaurieren würde? Es gibt dann ein längeres Gespräch hin und her. Die Kiste soll ein Geschenk für die Eltern sein, aber die wissen nichts davon. Und als Kaiser dann die Adresse haben will, weil die haben natürlich die Kiste nicht mitgebracht, die wäre viel zu schwer, rudern die Kinder zurück und verstricken sich so langsam in Widersprüche. Im Wesentlichen wirft Kaiser sie dann wieder raus. Sie haben nicht allzu viel erfahren, aber Blitz hat auch einen Blick auf einen dieser zersägten Stühle werfen können und er hat ein Adelswappen erkannt. Ein Adler und drei Bäume. Und das ist jetzt ein handfester Ermittlungsansatz, denn die Kinder könnten jetzt ins Stadtarchiv gehen und im Adelsregister nachschauen und dann wüssten sie, wo die Stühle herkommen und dann hätten sie einen neuen Punkt, wo sie einhaken können.
Das mit dem Adelsregister ist eine gute Idee. Da kann man tatsächlich nachschlagen, welches Wappen zu welchem Adelsgeschlecht gehört. Allerdings ist es auch nicht Gott gegeben, dass die Kinder da fündig werden, falls es eben doch kein Adelswappen, sondern nur in Anführungszeichen ein Familienwappen wäre. Denn in Deutschland ist es nach der Abschaffung der Monarchie seit 1918 so geregelt, dass jeder ohne irgendwelche Voraussetzungen sich ein Familienwappen geben und das führen kann, ohne dass es irgendwo registriert oder genehmigt werden müsste, solange keine anderen Rechte verletzt werden, also wahrscheinlich solange es nicht so aussieht wie ein schon bestehendes Adels- oder Familienwappen. Wenn ich also morgen beschließe, ab sofort sind ein Handy, eine Glocke und ein Schreibstift mein Familienwappen, dann kann ich das einfach so machen, führen und weitervererben, ohne dass irgendjemand da offiziell das genehmigen muss. Die Recherche im Adelsregister ist jedenfalls erfolgreich. Die Kinder können herausfinden, dass dieses Wappen, Adler mit drei Bäumen, zum Geschlecht derer von Grotela gehört. Und just gibt es auch das Schloss Grotela relativ in der Nähe von Duisburg. Die Kinder beschließen spontan, ob jetzt am selben Tag, am nächsten Tag oder am nächsten Wochenende, es kommt hier nicht so wirklich raus, eine Fahrradtour zum Schloss Grotela zu machen. Und wir erfahren, das ist eine Strecke von 18 Kilometern. Das wird insofern noch wichtig, als dass die Kinder wahrscheinlich innerhalb von 24 Stunden diese Strecke mindestens viermal zurücklegen mit ihren Fahrrädern. Am Schloss angekommen, können sie da an diesem Gebäude auch das Wappen wiedererkennen, den Adler und die drei Bäume. Es handelt sich um ein Wasserschloss, komplett mit einem Wassergraben umgeben. Eine Brücke führt über diesen Wassergraben. Und just als sie dort stehen und sich das Schloss angucken, kommt jetzt der Antiquitätenkaiser mit seinem Transporter angefahren. Die Kinder verstecken sich, wollen nicht gesehen werden, aber denken sich, das wäre doch jetzt mal interessant zu wissen, was der schon wieder hier auf Schloss Grotela will. Das würden sie gerne beobachten bzw. belauschen. Von der Brücke aus sehen sie zwar das Fenster zum Salon, wo sie von ausgehen, dass da wahrscheinlich das Gespräch stattfinden wird. Die Fenster sind allerdings nicht so richtig einsehbar von der Brücke aus, sodass Matti sich anbietet, er könnte ja im Efeu, das das ganze Schloss einhüllt, ein bisschen näher an dieses Fenster ranklettern und somit das Gespräch zwischen dem Antiquitätenkaiser und der Gräfin belauschen. Das finde ich insofern realistisch, dass Efeu doch ziemlich stark werden kann. Ich habe tatsächlich recherchiert, dass Stämme von bis zu 30 cm Durchmesser bei Efeu bekannt sind. So dickes habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber so armdicke Äste habe ich doch durchaus bei altem Efeu schon mal gesehen. Das wird Matti wahrscheinlich mühelos tragen. Den limitierenden Faktor würde ich da eher dann darin sehen, dass die Haftwurzeln vom Efeu dieses Gewicht möglicherweise nicht aushalten. Aber auch das scheint hier kein Problem zu sein. Matti kann relativ sicher in diesem Efeu sich dem Salonfenster nähern.
Jetzt kommt zuerst eine sehr lange Cembalo-Musik. Sehr ungewöhnlich für Captain Blitz Hörspiele, wo die Zwischenmusiken meistens nur ein paar Sekunden sind und dann oft auch nur ein, zwei Trommelschläge. Und wir haben einen Perspektivwechsel. Wir sind jetzt mit dem Antiquitätenhändler Kaiser und der Gräfin zusammen im Salon. Und Matti hängt draußen im Efeu und kann das ganze Gespräch mithören. Vielleicht ist ein Fenster auf. Der Kaiser ist nämlich aus einem bestimmten Grund gekommen. Er möchte nämlich auch noch diesen alten, schönen Tisch von der Gräfin kaufen, der auch dasselbe Wappen hat. Die Gräfin ziert sich ein bisschen, aber der Kaiser versucht sie zu überzeugen, denn er habe ihr doch jetzt schon so viel Geld bezahlt. Er habe ihr alle Stühle abgekauft. Was wolle die Gräfin denn jetzt mit einem Tisch ohne Stühle? Und das hat Erfolg. Die Gräfin lässt sich breitschlagen und der Antiquitätenhändler kann für 800 Mark jetzt auch noch diesen Wappentisch mitnehmen. Er hat es sehr eilig, er will ihn gleich in seinen Transporter packen und das findet die Gräfin schon ein bisschen auffällig.
Als Herr Kaiser jetzt wieder aus dem Schloss rauskommt, verstecken sich die Kinder unter der Brücke. Außer Matti, der kommt so schnell aus dem Efeu nicht rausgeklettert und meint, naja, wenn ich hier im Efeu stecken bleibe, der wird mich schon nicht sehen. Das funktioniert auch, Kaiser fährt ab, ohne die Kinder entdeckt zu haben. Aber dann passiert doch ein Malheur. Matti verliert den Halt und stürzt in den Wassergraben. Jetzt wird auch die Gräfin auf die Kinder aufmerksam. Anke und Blitz versuchen irgendwie wortreich ihre Anwesenheit zu erklären. Ziemlich auf Kosten von Matti, wie ich finde. Behaupten, ja, der fällt ständig ins Wasser. Jedes Mal, wenn er irgendwo eine Pfütze sieht, muss er Schiffchen spielen. Sie wissen gar nicht, wie oft wir den schon aus irgendwelchen Gewässern rausgezogen haben. Das ist er gewöhnt, das macht ihm gar nichts aus. Matti widerspricht da so ein bisschen, aber wird die ganze Zeit abgewürgt. Ein bisschen erinnert mich die Szene an TKKG, der Gauner mit der goldenen Hand, als Tarzan behauptet, Klößchen habe kürzlich ein Zirkuszelt eingerissen und Klößchen dann auch irgendwie relativ irritiert reagiert. Wann soll das denn gewesen sein? Habe ich gar nichts von mitgekriegt. Die Gräfin ist jetzt aber sehr nett. Sie erzählt, dass sie als Kind selbst des Öfteren mal in diesen Wassergraben reingefallen ist und bietet den Kindern an, sie sollen doch erstmal reinkommen, Matti trockenlegen und die Kinder sollen sich aufwärmen. Wahrscheinlich bietet sie ihnen sogar auch noch eine Tasse Tee an.
Aber Captain Blitz und seine Freunde lassen die Gräfin nicht lange im Unklaren. Sie erzählen ihr wortreich, warum sie denn wirklich da sind. Allerdings ist die Erklärung sehr konfus. Sie reden alle durcheinander, das kommt im Hörspiel sehr gut rüber. Die Gräfin versteht nichts und sie versteht auch nicht, was das Ganze überhaupt mit ihr zu tun haben sollte. Irgendwann übernimmt dann Blitz das Ruder und erklärt nochmal von Beginn an, worum es eigentlich geht. Nämlich, dass der Kaiser die Möbel, die er von der Gräfin kauft, zersägt. Das findet jetzt die Gräfin auch wiederum sehr seltsam, denn Brennholz könne er doch billiger sich beschaffen. Aber Blitz wirft in den Raum, eventuell sucht der Kaiser ja was in den Möbeln und es geht ihm gar nicht um die Möbel an sich. Es kommt dann die Rede darauf, warum die Gräfin denn überhaupt Sachen aus ihrem Schloss verkauft. Wenn sie so ein Schloss hat, dann muss sie doch reich sein. Aber das kann sie leider nur verneinen. Die von Krotela waren mal reich, aber das ist schon länger her. Sie hat im Moment nur noch dieses Schloss. Früher gab es riesige Waldbesitztümer, die zum Schloss gehört haben. Und das erklärt auch den Wahlspruch des Geschlechtes derer von Krotela. Der Reichtum steckt im Holz. Aber der Großvater der Gräfin hat, als die Franzosen in einem Krieg kamen, schnell den Wald verkauft, damit er nicht enteignet werden kann, hat aber niemandem gesagt, wo der Erlös des Verkaufes verschwunden ist. Und dummerweise ist der Opa recht kurz nach dem Verkauf auch verstorben. Er hatte gerade noch Zeit gehabt, ein paar Möbel in Auftrag zu geben. Und das sind die Möbel, die im Moment im Schloss sind und die der Kaiser gekauft hat. Es wird dann noch etwas philosophisch. Die Gräfin, eine ältere Dame, sinniert darüber, ob es vielleicht sowieso besser wäre, wenn man reich im Geist ist und nicht unbedingt ein dickes Bankkonto hat. Auf solche Äußerungen antworte ich dann immer mit dem Sprichwort, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Aber die Kinder haben jetzt einen neuen Ermittlungsansatz, denn wenn Blitzidee stimmt und der Kaiser was in den Möbeln sucht, dann wird er höchstwahrscheinlich auch etwas in dem Tisch suchen, den er gerade gekauft hat und mitgenommen hat. Das heißt, der nächste Schritt ist klar, die Kinder müssen schon wieder die 18 Kilometer zurückfahren in die Stadt, direkt zum Antiquitätenhändler und hoffen, dass sie vielleicht jetzt etwas beobachten können, wenn er etwas in dem Tisch findet.
Die Kinder ignorieren also den Protest von Paco, der sich ja schon beschwert hat, dass er die 18 Kilometer nach Krotela kaum geschafft hat und fahren eben die gleiche Strecke jetzt schnell wieder zurück. Und vor dem Geschäft vom Antiquitätenkaiser beratschlagen sie, wie sie es denn anstellen sollen, da jetzt irgendwas zu beobachten. Schließlich haben alle vier Kinder den Kaiser ja schon belästigt, er kennt sie also. Blitz und Anke entdecken allerdings eine Leiter, die auf den Dachboden führt. Das ist wohl das Holzlager, von wo aus man in die Werkstatt reinschauen kann. Sie steigen hoch und können von dort beobachten, dass der Kaiser tatsächlich den gerade erworbenen Tisch von der Gräfin aufsägt. Und er wird fündig. Unter der Tischplatte, im Tischfuß, gibt es nämlich eine Vertiefung, wo er ein Stück Papier rauszieht. Des Weiteren gibt es auch noch kleinere Stücke Papier, die er aus den Lehnen von bereits vorher zersägten Stühlen rauszieht. Was ich ein bisschen seltsam finde, dass er die genau da noch aufbewahrt hat. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Szene, damit dem Hörer klar ist, wo diese Papiere herkommen. Das wäre ein bisschen schwieriger zu erklären gewesen, wenn die jetzt einfach in der Werkstatt irgendwo rumgelegen hätten. Dann hätte man sich ja denken müssen, dass die wahrscheinlich aus den Stühlen stammen. Der Kaiser puzzelt diese verschiedenen Papierstücke also zusammen. Es sieht so aus, als wäre das ein großer Plan, der eben zerrissen oder zerschnitten wurde und irgendwie zusammengehört. Was darauf abgebildet ist, können Anke und Blitz leider nicht erkennen von ihrem Versteck aus. Aber sie beobachten, dass der Antiquitätenhändler sich jetzt sofort ans Telefon klemmt. Und sie können belauschen, dass er wieder mit der Gräfin von Krotela telefoniert und ihr eine Geschichte auftischt. Sein Kunde, der ja den Tisch und die Stühle kaufen wollte, von denen wir ja schon wissen, die sind alle jetzt im Moment gerade nicht mehr verkäuflich, weil auseinandergesägt. Dieser Kunde wolle jetzt auch noch die dazu passende Kommode kaufen, von dem der Kaiser ihm erzählt hat, die eben auch das entsprechende Adelswappen trägt. Und der Kunde wolle nur das komplette Ensemble kaufen. Wenn er die Kommode nicht kriegt, dann will er auch den Tisch und die Stühle nicht. Und dann wäre der Antiquitätenkaiser pleite, weil er ja schon Tausende dafür ausgegeben hat, diese Möbel der Gräfin abzukaufen. Trotzdem lässt Gräfin Krotela sich nicht erweichen. Die Kommode, da bleibt sie standhaft, die will sie dem Kaiser einfach nicht verkaufen.
Aber die vier wollen auf jeden Fall, wenn irgend möglich, einen Blick auf diesen Plan werfen, um endlich zu wissen, worum es hier eigentlich geht. Als Blitz und Anke also zurückkommen zu Paco und Matti, wird schnell ein Schlachtplan entwickelt. Sie teilen sich wieder in Zweiergruppen auf. Paco und Matti sollen irgendwie versuchen, von hinten in die Werkstatt reinzukommen, vielleicht sogar über das Holzlager, während die anderen beiden vorne im Laden den Kaiser ablenken. Anke und Blitz gehen also in den Verkaufsraum, reden mit dem Antiquitätenhändler. Sie konnten sich nicht wirklich eine Geschichte überlegen. Sie fangen deshalb wieder an mit der alten Kiste, die er schon beim ersten Besuch als Alibi herhalten musste, verstricken sich aber sehr schnell wieder in Widersprüche, ob die Kiste jetzt wirklich da ist, vor der Tür steht, ob der Kaiser sie mit reinholen soll oder nicht. Auf jeden Fall hat ihr Vorhaben leider keinen großen Erfolg, denn der Kaiser hat wohl aus den Augenwinkeln gesehen, dass sich da zwei Pimpfe, wie er sagt, in seine Werkstatt geschlichen haben und er wirft alle hochkant raus. Diese Aktion war also leider ein Fehlschlag und unsere Helden wissen jetzt immer noch nicht, wofür dieser Plan, den der Kaiser da zusammensetzt, eigentlich gut sein soll.
Die Freunde beschließen zu diesem Zeitpunkt jetzt die Polizei einzuschalten, machen sich also auf den Weg zum Polizeipräsidium und belästigen als nächstes mal Schlaumeier. Der hat jetzt hier in dieser Folge seinen ersten Auftritt, relativ spät in der Folge, wie ich finde. Nachdem die Kinder ihm geschildert haben, was sie glauben, gegen Kaiser in der Hand zu haben, wiegelt Meier allerdings ab und sagt, das ist mir zu wenig, das ist zu dünn. Eigentlich sind das doch alles nur irgendwelche Vermutungen. Das mit dem Betrug von wegen Tanne oder Nussbaum nimmt er anscheinend überhaupt nicht ernst. Und dass der Kaiser die Stühle und den Tisch zersägt, ja, mein Gott, der Mann ist Schreiner. Vielleicht gehört das einfach zur Restauration dazu, dass man diese Dinger erstmal auseinandernehmen muss, um sie dann fachmännisch wieder zusammenzusetzen. Dafür, dass dieser Mann seinem Beruf nachgeht, werde ich ihn jetzt nicht verhaften. Außerdem hat Meier Bereitschaftsdienst, hat anscheinend anderes um die Ohren, den ganzen Schreibtisch voll unerledigter Fälle, keine Ahnung. Er wirkt jedenfalls relativ gestresst. Er will die Kinder einfach loswerden und wimmelt sie ab.
Aber Blitz hat eine Idee. Und jetzt kommt in der Folge auch das Captain Blitz Ideegeräusch, was in der Serie sehr häufig vorkommt. Es gibt sogar eine Folge, wo er drei oder vier Ideen hat, wo es ihm dann sogar selbst peinlich ist. Hier ist es aber erst die zweite Idee und auch erst das erste Geräusch. Denn wenn Schlaumeier recht hat mit seiner Einschätzung und der Kaiser wirklich nur seinem Beruf nachgeht, dann kann es ja auch nicht gefährlich sein, wenn die Kinder sich noch ein bisschen an den Mann ranhängen. und herausfinden wollen, was er denn so vorhat. Denn der Kaiser hat, als die Gräfin im Telefonat abgelehnt hat, ihm die Kommode zu verkaufen, irgendwie danach durchblicken lassen, dass er dann auf andere Weise an die Kommode kommen wird. Das heißt, Blitz vermutet, der Kaiser wird höchstwahrscheinlich demnächst bei der Gräfin einbrechen und die Kommode stehlen. Weil wenn er Tausende ausgibt und alles zersägt, dann wird er jetzt nicht einfach still sitzen. Deshalb ist Blitz' Idee, dass die vier Kinder doch bei der Gräfin übernachten und darauf achten, ob der Kaiser kommt und dann einschreiten. Sie fahren also zum dritten Mal in 24 Stunden die 18 Kilometer zum Schloss. Paco ist auch dabei, die vier sind zusammen. Sie dürfen bei der Gräfin übernachten im Obergeschoss. Und wir nähern uns so langsam jetzt der Titelbildszene, denn es wird Abend, im Moment ist noch nichts passiert. Die Kinder verteilen die Nachtwache. Alle 2 Stunden soll jemand abgelöst werden.
In der nächsten Szene tritt Matti seine Nachtschicht an. Wir erfahren, es ist Mitternacht, Geisterstunde. Und Matti ist einfach unfassbar langweilig. Er quengelt so lange rum, bis alle 4 Kinder wieder wach sind. Es gibt dann ein Geplänkel hin und her, wer denn jetzt wen aufgeweckt hat und ob irgendwer Schiss hat oder wie oder was. Auf jeden Fall hört man irgendwann komische Geräusche von oben, vom Dachboden. Die Kinder fragen sich, ob es jetzt losgeht, ob das Einbrecher sind, ob das Kaiser ist. Aber warum sollte der übers Dach kommen? Macht alles nicht so wirklich viel Sinn. Dann hört man aber auch noch Geschrei aus dem unteren Geschoss. Paco vermutet, dass die Gräfin gerade gemeuchelt wird. Zu allem Überfluss springt dann auch noch das Fenster auf und der Vorhang weht rein, woraufhin Paco fast einen Nervenzusammenbruch kriegt und irgendwas stammelt von der Ahnfrau. Es ist auf jeden Fall akustisch ziemlich unübersichtlich, von überall gibt es komische, merkwürdige, gruselige Geräusche. Aber irgendwann löst sich die Szene dann auf, die Gräfin kommt nochmal nach den Kindern schauen, entschuldigt sich, sie wusste ja nicht, dass die so einen leichten Schlaf hatten und klärt auf, was jetzt hier eigentlich die ganze Zeit Sache war. Die Geräusche von oben kamen daher, dass das Schloss Steinmarder auf dem Dachboden hat. Die wohnen da schon seit ewigen Zeiten und gelegentlich muss man die mal akustisch zusammenstauchen, damit sie Ruhe geben. Deshalb hat die Gräfin von unten ziemliches Geschrei verursacht, was eigentlich an die Marder gerichtet war, was die Kinder aber teilweise auf sich bezogen haben mit Adressen wie Saubande und so weiter. Außerdem war dieses komische, gruselige Geräusch, das sie von unten gehört haben, das kam von der Kommode, die bewusste Kommode mit dem Familienwappen, die der Kaiser unbedingt noch an sich bringen will. Wenn man da eine bestimmte Schublade aufzieht, dann quietscht die nämlich zum Gott Erbarmen. Und das schon seit ewigen Zeiten, da hat die Gräfin sich so dran gewöhnt, dass sie das schon gar nicht mehr merkt. Sie bekräftigt jetzt auch noch einmal, dass diese Kommode auf jeden Fall in ihrem Besitz bleiben wird. Die wird sie dem Kaiser auf gar keinen Fall verkaufen. Das war nämlich auch der Wunsch ihres Vaters, bevor der gestorben ist. Der hätte ihr nämlich eingeschärft, sie könnte alles verkaufen, alles weggeben, aus dem Schloss ausziehen, was immer passiert. Aber diese Kommode, das wäre ihr Erbstück, die müsste sie auf jeden Fall im Familienbesitz behalten. Daran wird sich die Gräfin auch halten.
Nachdem die gruselige Szene jetzt vorüber ist, passiert den Rest der Nacht nichts mehr. Der Kaiser taucht nicht auf. Am nächsten Morgen gegen 10 Uhr brechen die 4 auf und fahren das 4. Mal die 18 Kilometer zurück. Paco muss gleich in die Pizzeria, vielleicht muss er wieder helfen, aber die anderen 3 fahren zu Kommissar Schlaumeier. Warum sie da hinfahren, wird nicht erklärt. Sie müssen hinfahren, weil sie müssen gleich einen Funkspruch hören. Ich finde das kein Problem, dass es gewisse Dinge in Kinderhörspielen gibt, die jetzt nicht besonders logisch sind. Es soll ja im Wesentlichen einen unterhalten. Auf jeden Fall sind die Kinder jetzt bei ihrem väterlichen Freund, haben keine neue Information, beziehungsweise sie haben die Information, der Kaiser ist nicht eingebrochen. Aber irgendwie hat Schlaumeier wohl in der Nacht nochmal über den Fall nachgedacht. Jetzt hat seine Meinung um 180 Grad gedreht. Er ist auch jetzt der Ansicht, der Kaiser ist nicht ganz sauber. Vielleicht hat ihn die ganze Sache mit den Plänen dann doch überzeugt, dass das vielleicht, das kommen wir wieder zum Kriminallexikon, Unterschlagung ist. Auf jeden Fall redet er davon, dass das, was der Kaiser macht, vielleicht sogar schon kriminell ist. Ich bin mir zu 95% sicher, dass er das ernst meint, aber vielleicht ist das auch eine sarkastische Bemerkung, so wie er auch beim ersten Besuch der Kinder das Ganze nicht ernst genommen hat. Aber, wie gesagt, die Kinder müssen da sein, weil jetzt kommt ein wichtiger Funkspruch. Meier hört nämlich Polizeifunk Und es kommt eine Meldung von der Zentrale, dass um 10.38 Uhr ein Gegenstand gestohlen worden ist. Ein Möbelstück, eine Kommode. Und da werden die Kinder hellhörig und bitten Schlaumeier inständig, dass er doch mal nachfragen soll, was genau diese Diebstahlsmeldung zu bedeuten hat. Schlaumeier tut das und es stellt sich heraus, um eben 10.38 Uhr hat die Gräfin von Krotela, die gerade vom Einkaufen zurückgekommen ist, den Diebstahl ihrer Kommode bemerkt und der Polizei sofort Bescheid gesagt. Das heißt, wir wissen jetzt hier auch, dass die vier Freunde sehr schnell Fahrrad fahren müssen. Sie sind ja um 10 Uhr losgefahren, wie hier nochmal gesagt wird. Und die Meldung ist wohl recht zeitnah zum Diebstahl erfolgt. Das heißt, es ist jetzt vielleicht 10:45. Das heißt, sie sind in weniger als einer Dreiviertelstunde 18 Kilometer gefahren. Und das Polizeipräsidium wird wahrscheinlich auch nicht am Stadtrand sein. Das heißt, da wird auch noch eine ganze Menge Ampel, Stop und Go sein. Also die sind schon sehr sportlich unterwegs. Schlaumeier wird jetzt aber zum Polizisten, denn er schaltet jetzt auch. Wenn die Kinder recht haben mit ihrer Idee, dass das der Antiquitätenhändler war, dann wird er wohl jetzt auch die Kommode zersägen, um vielleicht noch ein Stück von einem Plan zu finden oder vielleicht das zu finden, worauf der Plan hindeutet. Er beordert deshalb 3 volle Einsatzwagen in die Brunnerstraße, wo das Antiquariat verortet ist. Aber die Kinder wissen nicht genau, wie lang die Polizei braucht, weil die Pizzeria ja die Ecke vom Antiquariat ist. Rufen sie schnell Paco an, der soll zum Kaiser gehen und den irgendwie aufhalten, bis die Polizei dann kommt.
Paco saust auch sofort los und belästigt den Kaiser jetzt schon zum 4. Mal in dieser Folge. Hat sich natürlich auch keinen dezidierten Plan zurechtgelegt, sondern quatscht einfach drauf los, behauptet, sein Vater würde das Schränkchen, was sie dem Kaiser verkauft haben, unbedingt zurückhaben wollen. Und der Kaiser ist komplett genervt und will dieses blöde Balg einfach nur loswerden. Sagt, ja, hier, nimm deinen Schrank und verschwinde einfach. Aber Paco stellt sich halt maximal umständlich an. Ja, das geht doch nicht. Sie haben mir doch da 10 Mark für gegeben. Das muss ich Ihnen doch zurückgeben. Und ich sehe Paco direkt mitten in der Werkstatt, mitten im Weg stehen und umständlich in seinem Geldbeutel kramen, irgendwelche 10 Mark zusammensammeln. Dann stolpert er auch noch über seine eigenen Füße, lässt das Schränkchen fallen, tut wirklich alles, um den Kaiser aufzuhalten. Und es funktioniert auch. Man hört irgendwann im Hintergrund Polizeisirenen näher kommen. Da verliert der Kaiser jetzt aber vollends die Fassung, schreit rum, die ganze Kinderbande steckt mit der Polizei unter einer Decke, schwingt sich in seinen Lieferwagen und versucht zu fliehen, woraufhin die Polizei die Verfolgung aufnimmt und anfängt, auf die Reifen zu schießen. Was ich jetzt von der Polizei eine ziemliche Überreaktion finde. Erstens mal haben die gegen Kaiser eigentlich immer noch nichts in der Hand, außer einem vagen Verdacht, dass er möglicherweise einen Einbruchdiebstahl begangen hat. Das berechtigt meines Erachtens nicht dazu, auf diesen Verdächtigen zu schießen, seine Reifen zum Platzen zu bringen, einen Unfall zu provozieren und damit potenziell die Allgemeinheit zu gefährden. Ich glaube, bei einem Einbruchdiebstahl ist jetzt nicht unbedingt so Gefahr im Verzug, dass man den unbedingt mit allen Mitteln aufhalten müsste. Allerdings ist es natürlich hier nur eine Actionszene in einem Kinderhörspiel und dafür ist es vollkommen in Ordnung.
In der Szene gibt es, bevor Meier sagt, Feuer auf die Reifen, noch einen Warnschuss. Und bei einem Warnschuss habe ich mir immer überlegt, wo schießen die denn dann hin? Wenn die in weiche Erde schießen, kein Problem, bleibt die Kugel drin, gefährdet niemanden. Aber so wie ich mir einen Warnschuss immer vorstelle oder in Krimis gesehen habe, wird in die Luft geschossen. Und da habe ich mich gefragt, was passiert denn dann, wenn die Kugel wieder runterkommt? Wie viel Wucht hat die? Da gibt es bestimmt Analysen und bestimmt gibt es auch Vorgaben, wann wo ein Warnschuss gemacht werden darf. Aber ich finde solche Fragen immer ganz interessant und habe mir mal ein kleines Programm dazu geschrieben, eine kleine Simulation. Wenn man eine Kugel senkrecht nach oben schießt, dann kann man das ja gut simulieren. Kleine Zeitschritte, man hat eine Geschwindigkeit, das Ding bewegt sich ein paar Zentimeter und dann gibt es 2 Kräfte, die drauf wirken. Die Gravitationskraft, die bremst und die Luftreibung, die bremst. Irgendwann am Hochpunkt dreht sich das Ganze dann um, dann beschleunigt die Gravitationskraft und die Luftreibung bremst weiter. Und wenn man sich dann gewisse Werte aus dem Internet einfach so zusammensucht, wie schnell eine Pistolenkugel rauskommt, ich habe einfach 730 Meter pro Sekunde genommen, wie schwer sie ist, den Durchmesser, damit man die Fläche hat, den CW-Wert für den Luftwiderstand und sich dann auch irgendwie ein Modell nimmt, wie die Luftdichte nach oben hin abnimmt Dann war in meiner Simulation das Ganze so, dass die Kugel mit mehreren 100 km/h wieder auf dem Boden aufschlägt. Und falls das wirklich so sein sollte und zufälligerweise da ein Mensch stünde, dann wäre das eine sehr große Gefährdung. Und jetzt, wo ich das selber mal simuliert habe, werde ich mich auch mal auf die Suche begeben, um herauszufinden, was denn mit echten Werten wirklich der Fall ist. Aber es passiert nichts, niemand wird verletzt, der Kaiser wird verhaftet und die Polizei kann die Kommode sicherstellen. Jetzt müssen die Kinder schon wieder zum Schloss Krotela fahren, aber ich glaube, diesmal nimmt Schlaumeier sie mit, denn er und ein paar Kollegen bringen das Diebesgut direkt zur Gräfin. Die fällt aus allen Wolken, dass wahrscheinlich noch nicht mal eine Stunde, nachdem sie die Diebstahlsmeldung losgelassen hat, sie bereits ihr Eigentum wiederbekommt. Sie bedankt sich ganz herzlich und jetzt erfahren wir auch, was es mit dem Plan auf sich hat. Denn jetzt haben die Kinder bzw. die Polizei zum ersten Mal den Schatzplan in der Hand und wissen jetzt, dass die Kommode, diese quietschende Kommode, die die Gräfin nie verkaufen darf, ein Geheimfach enthält. Denn wenn man eine Schublade rauszieht, gibt es da hinten dran einen Hebel, Blitz macht das und eine Lade springt auf und es funkelt Gold, Juwelen, Geschmeide, die Gräfin ist reich. Das ist nämlich der Erlös, den der Opa bekommen hat, als er den Wald verkauft hat. Und jetzt kann die Gräfin sorgenfrei im Schloss wohnen bleiben und muss sich keine Gedanken mehr um ihre Zukunft machen. Und die Folge endet diesmal mit dem Ausspruch von Kommissar Meier, dass man sich dazu bei Captain Blitz und seinen Freunden bedanken muss.
Kommen wir zu unseren Kategorien. Welche Verbrechen wurden begangen? Also ich glaube, eindeutig kann man dem Kaiser Einbruchdiebstahl zur Last legen. Bei allem, was darüber hinausgeht, bin ich zwiegespalten. Der Betrug, der im Raum steht, von wegen Tanne oder Nussbaum, traue ich mir kaum zu, das zu beurteilen. Es hängt, glaube ich, ein bisschen davon ab, welches Material dieser Schrank jetzt tatsächlich hat. Wenn es Nussbaum ist und der Kaiser Matti und Paco mit 10 Mark abspeist, also das Ganze deutlich unter Wert ankauft, könnte das vielleicht Betrug sein. Vielleicht ist es aber auch einfach nur geschäftstüchtig, wenn die Kinder sich darauf einlassen. Im umgekehrten Fall, wenn es wirklich Tannenholz ist und er praktisch marktüblich eingekauft hat und das Ganze jetzt als Nussbaumwurzel auf seinem Preisschild anbietet für 122 Mark, bin ich nicht sicher, ob das jetzt schon den Tatbestand eines Betrugsversuchs erfüllt oder ob das halt einfach nur ein Angebot ist. Und solange keiner zu diesem Preis kauft, kann der Kaiser doch seine Möbel zu beliebigen Mondpreisen anbieten, ohne dass das gleich Betrug sein muss. Und zu der Unterschlagung, die das kleine Kriminallexikon im Inlayer nahelegt, bin ich mir auch nicht sicher. Wenn der Kaiser von der Gräfin die Stühle in Kommission genommen hätte, um sie für sie zu verkaufen, dann die Pläne in den Lehnen findet, bin ich der Meinung, dass er dann der Gräfin Bescheid sagen müsste. Sobald er sie aber gekauft hat, bin ich mir nicht sicher, ob die Gräfin beim Verkauf nicht sicherstellen muss, dass sie genau das verkauft, was sie intendiert und da in den Stühlen nicht noch irgendwas anderes drinsteckt, was sie eben nicht verkaufen will. Zumal ja die Pläne, die der Kaiser in den Möbelstücken findet, per se keinen Wert an sich haben. Das ist einfach ein Stück Papier. Dass das eine Schatzkarte ist, die auf einen großen Wert verweist, kann man hier, glaube ich, auch nicht wirklich als Grundlage für eine Unterschlagung geltend machen. Ich glaube, eine Unterschlagung würde ich in dem Fall sehen, wenn der Antiquitätenkaiser die Kommode von der Gräfin gekauft hätte, wissend, dass da eben der Schatz drin steckt. Da es dazu aber nicht gekommen ist, glaube ich, dass man ihm hier eine Unterschlagung auch schlecht wird nachweisen können. Ein Fall, der relativ parallel gelagert ist, war ja die 5 Freunde und die Perlenschmuggler, wo Tante Fanny einen alten Sessel gekauft hat und sich später herausstellt, dass in der Ritze zwischen Lehne und Sitzfläche eine sehr wertvolle Perlenkette steckt. Ich glaube, in dem Fall war erkennbar, dass die Kette nicht Teil des Verkaufs war, also nicht intendiert war, diese Kette zusammen mit dem Sessel zu verkaufen. Insofern wäre ich da bei einer Nichtrückgabe der Kette eher von einer Unterschlagung ausgegangen. Andererseits, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob ich als Verkäufer nicht sicherstellen muss, dass das, was ich verkaufe, eben das ist, was ich intendiere und da nicht noch irgendwas dranhängt, was ich eben nicht beabsichtige zu verkaufen.
Zu den offenen Fragen. Ich habe mich gefragt, warum der Kaiser denn überhaupt von der Gräfin einen Stuhl gekauft hat und diesen Stuhl zersägt hat. Maya in der letzten Szene tut das ein bisschen lapidar mit dem Satz ab, dass der Antiquitätenhändler per Zufall auf einen Teil des Schatzplanes gestohlen ist und danach erst angefangen hat, die anderen Stühle und den Tisch zu kaufen. Warum er allerdings initial überhaupt den allerersten Stuhl gekauft hat und warum er diesen zersägt hat, das kommt nicht raus. Hat die Gräfin sich an den Kaiser gewendet und gesagt, kaufen Sie mir bitte ein paar Möbel ab, ich brauche Geld, und er ist so an den ersten Stuhl gekommen? Und wenn das der Fall gewesen ist, wieso hat er dann die Stuhllehne aufgesägt? Ist der Stuhl aus Versehen kaputt gegangen? War der Stuhl vielleicht irgendwie wackelig und die Gräfin wollte ihn reparieren lassen? Und bei seiner Restauration ist dem Kaiser irgendwie ein Missgeschick geschehen? Das wird hier jetzt nicht geklärt. Eine zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie denn die Kinder diesen Glasschrank überhaupt aus der Pizzeria rausgebracht haben. Wir wissen ja nicht so genau, wie groß er ist, wie schwer er ist. Sie mussten ihn ja zuerst über den Püttplatz rüber zu Captain Blitz in die Werkstatt bringen und dann noch um die Ecke zwei, drei Straßen weiter zum Antiquitätenhändler. Haben also Paco und Matti das Schränkchen per Hand dort rübergetragen, alle 10 Meter schweißgebadet abgesetzt, wenn es riesig war? Haben sie ein Fahrrad verwendet oder einen Anhänger? Das wird hier jetzt nicht geklärt.
Und dazu kann ich mir diesen Schrank auch einfach zu wenig vorstellen. In der Anfangsszene, als Matti vorschlägt, den Schrank zu verkaufen, spricht er davon, dass alleine ein kleines Nachttischschränkchen beim Antiquitätenkaiser schon exorbitante Preise erzielt. Insofern habe ich mir da wirklich ein relativ kleines Schränkchen vorgestellt. Auf der anderen Seite, wenn da die ganzen Gläser der Pizzeria drin verstaut werden sollen, muss das Ding ja schon gewisse Dimensionen aufweisen. Also von was für einem Schrank wir da reden, ergibt sich vor meinem inneren Auge nicht so wirklich. Ich habe mich allerdings noch gefragt, woher denn die Forderung des Vaters der Gräfin kam, diese bestimmte Kommode unter keinen Umständen zu verkaufen. Wenn, so wie ich das verstanden habe, der Großvater der Gräfin wirklich verstorben ist, bevor er irgendjemandem sagen konnte, wo der Erlös des Waldes geblieben ist, dann wusste auch der Vater der Gräfin das nicht. Warum also hat er so insistiert, dass genau diese Kommode nicht verkauft werden darf, ohne zu wissen, dass da eben der ganze Reichtum der Grotelas versteckt liegt, gemäß ihres Wahlspruchs Divitiae in Ligno, der Reichtum steckt im Holz, ja auch noch nachdem der Wald verkauft wurde, in dem nämlich jetzt der Reichtum in einem hölzernen Möbelstück versteckt ist.
Gibt es ähnliche Folgen? Eine Folge, die uns da eingefallen ist, ist die 3 Ausrufezeichen Geheimnis der alten Villa. Dort gibt es auch einen mehrteiligen Schatzplan. In dem Fall nur 2 Teile. Der König der Einbrecher hat vor vielen Jahren seine Diebesbeute in einer Skulptur im Garten einer Villa versteckt, hat den Ort auf einen Plan eingezeichnet und einen Teil des Plans in der Villa versteckt, in der Tapete, und den anderen Teil in einem Buch bei einem Verwandten, aber niemand wusste von irgendetwas. Und weil Maries Vater die Villa gekauft hat und jetzt renoviert und die Tapete abgerissen wird, haben die 3 Ausrufezeichen die eine Hälfte des Schatzplans gefunden. Im Lauf des Falles kommt dann noch ein auffällig unauffälliger junger Mann, der sich später herausstellt, dass es der Verwandte ist, der ein Buch gefunden hat und sein Teil, und der will den 2. Schatzplanteil von den 3 Ausrufezeichen bekommen. Klappt aber nicht. Die jungen Detektivinnen können den Fall lösen und finden dann in der Skulptur Diebesbeute, Juwelen und sehr teuren Schmuck.
In gewisser Weise ähnlich finde ich auch die 3-Fragezeichen-Folge Der geheime Schlüssel. Da geht es zwar jetzt nicht um eine mehrteilige Schatzkarte, aber es müssen trotzdem verschiedene Teile zusammengetragen werden, um ein Geheimnis zu lösen. Hier sind es jetzt verschiedene Teile eines Mobimex, eines mechanischen Spielzeugs, das zusammengesetzt werden muss, um das Verschwinden eines Familienvaters aufzuklären. Es stellt sich am Ende heraus, dass der Vater nur verschwunden ist, um mit diesem Rätsel zu provozieren, dass seine untereinander zerstrittenen Kinder gezwungen werden, mal wieder zusammenzuarbeiten und diesen Mobimec zusammenzusetzen. Das gelingt am Ende Und es geht dann gar nicht um einen großen materiellen Schatz, sondern nur darum, dass die Familie wieder vereint wird.
Und als drittes gibt es noch die Folge TKKG Betrüger super sauber. Die ist sogar insofern ähnlich, als es auch dort um Der Reichtum liegt im Holz geht. Es gibt keine Schatzkarte, aber es gibt ein mehrteiliges Schatzrätsel, was gelöst werden muss. Und schlussendlich stellt sich heraus, dass eine alte Truhe einen doppelten Boden und doppelte Wände hat und in denen sind Goldbarren versteckt. Mein Fazit. Es ist eine Folge, die ich eigentlich sehr selten gehört habe und die ich auch erst im Erwachsenenalter kennengelernt habe. Die Cembalo-Musik finde ich sehr ungewöhnlich, wie ich eben ja schon angesprochen habe. Die Folgen, die ich als Kind immer gehört habe, hatten ein, zwei Trommelschläge und das war's dann. Insofern ist sowohl die Art als auch die Länge der Musik außergewöhnlich. Ebenfalls neu für mich war damals der Gruselaspekt, dass wir hier also Mystery haben, einen Geist, dass es also in die übernatürliche Ecke geht, stellt sich natürlich sehr schnell heraus, sogar noch in derselben Szene, darum geht's gar nicht, aber das kannte ich so von Captain Blitz nicht. Was mir in der Folge aber mittlerweile gut gefällt, ist, dass die Kinder hier sehr natürlich schauspielern bzw. sprechen. Ich nehme ihnen alles ab. Und gerade Pacos Szene zum Schluss, wie er den Kaiser nervt und ihn mit allen möglichen Tricks versucht, daran zu hindern, abzuhauen, die ist wirklich sehr lebendig gemacht. Ich finde auch den Kaiser sehr gut besetzt, denn das Gefahrpotenzial, das von diesem Verbrecher ausgeht, empfinde ich als gleich null. Und das finde ich in Kinderhörspielen immer sehr gut, dass man also keine Angst vor den Bösen haben muss. Insgesamt mittlerweile für mich ein Hörspiel, das ich durchaus häufiger höre, deshalb ein sehr positives Neutral von mir.
Mein Fazit. Ich kann nur sagen, ich mag die Folge. Ich kann es nicht wirklich logisch begründen. Eigentlich ist die Handlung teilweise ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Die Personen handeln jetzt auch nicht unbedingt komplett logisch. Wenn man mal sich Kommissar Meyer anguckt, der innerhalb von, keine Ahnung, 12 Stunden seine Meinung um 180 Grad dreht, aufgrund von null neuen Informationen. Aber ich glaube, die Folge lebt einfach nicht von der Handlung, sondern von der Atmosphäre und von der Umsetzung. Ich finde auch die Besetzung vom Antiquitätenkaiser und von der Gräfin super gelungen. Ich sehe die wachsende Verzweiflung von Kaiser, der diese nervigen Kinder einfach nicht loskriegt. Und die Gräfin ist einfach nur nett und hilfsbedürftig und man gönnt ihr einfach, dass sie am Ende diesen Schatz findet. Ja, die Cembalo-Zwischenmusik ist sehr außergewöhnlich. Die trägt auf jeden Fall auch dazu bei, dass ich mich an diese Folge erinnere. Und vielleicht trägt sie auch dazu bei, dass ich die Folge einfach mag. Diese Cembalo-Musik macht mir einfach immer gute Laune, wenn ich sie höre. Kann ich auch nicht wirklich erklären, ist einfach so. Ich kann nur sagen, ich mag die Folge, von mir kriegt sie eindeutig einen Daumen hoch.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Der Themenblock Schatzkarten geht im nächsten Monat natürlich weiter. Wir besprechen dann eine Folge aus der Reihe 5 Freunde und werden erfahren, dass die Hosentaschen der Kinder unergründlich sind und unglaublich viel nützliche Dinge enthalten, die man im Rahmen einer Schatzsuche gut gebrauchen kann. Bis in 4 Wochen.